In den Bekanntmachungen, diese prophetischen Nachrichten zeigen ja schon, wie es in der Welt immer aggressiver zugeht und wirklich alles wieder auf einen Konflikt hinausläuft. Und die heutige Predigt, das Thema der heutigen Predigt, ist insofern auch der zweite Teil der Predigt von vor einiger Zeit, die ich gegeben habe, wo es darum ging, wie wir mit Beleidigungen umgehen können. Und heute wollen wir die andere Seite betrachten, in der es darum geht, wie man jemanden konfrontieren kann, wenn man den Eindruck hat, dass die andere Person sich in irgendeiner Weise nicht richtig verhält. Sei es, dass sie sich uns gegenüber einer Sünde schuldig macht oder dass wir den Eindruck haben, diese Person hat eine Sünde, die wir ansprechen müssen. Wenn Menschen sich sehr nahe stehen, bleibt es natürlich nicht aus, dass man sich gegenseitig sehr gut kennenlernt. Dazu gehört auch, dass wir Situationen mitbekommen, in denen wir Sünde im Leben eines Bruders oder einer Schwester sehen. Die Frage ist natürlich dann, wie wir damit umgehen. Was wir heute besprechen, gilt natürlich gleichermaßen für alle Beziehungen, in denen wir uns auch im Alltag wiederfinden. Also auch für wahrgenommenes Fehlverhalten von Arbeitskollegen, für Dinge, die uns an unserem Ehepartner oder an Familienmitgliedern stören. Eben alles und jede Situation, in der wir der Ansicht sind, dass jemand anderes sich nicht richtig verhält. Sei es uns gegenüber, gegenüber anderen Menschen oder auch zum eigenen Schaden. Nachdem er die Frucht des Geistes aufgezeigt hat, machte Paulus deutlich, dass es nur durch das Leben und Wandeln im Geist möglich ist, seinen Bruder oder seine Schwester geistlich auch in einem Geist der Sanftmut zurechtzuweisen. Wir fangen an mit der ersten Bibelstelle. Die Früchte des Geistes stehen in Galater 5 und Verse 22 bis 26. Dort lesen wir zuerst Galater Kapitel 5 und wir lesen ab Vers 22 die Frucht des Geistes. Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue und Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Welche aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geiste leben, so lasst uns auch im Geiste wandeln. Vers 26, lasst uns nicht nach eitlem Ruhm gierig sein, also nicht danach streben, uns selbst zu erhöhen. Lasst uns einander nicht herausfordern, also den anderen nicht unnötig vor den Kopf stoßen. Und lasst uns nicht beneiden. Gottes Wort ist natürlich der Maßstab, sowohl wenn es um die Frage geht, ob wir jemanden zurechtweisen sollen, als auch darum, wie wir das tun. Und so wollen wir uns heute mit drei Fragen beschäftigen, wenn es darum geht, seinen Bruder oder seine Schwester oder irgendeine Person wegen eines empfundenen oder wahrgenommenen Fehlverhaltens zu konfrontieren. Die drei Fragen sind, was konfrontiere ich? Zweitens, wozu konfrontiere ich? Und die dritte Frage dann, wie konfrontiere ich? Um dann als letzten Punkt die Frage zu beantworten, wie wir selbst damit umgehen sollten, wenn wir von jemandem konfrontiert werden. Die erste Frage, was konfrontiere ich? Was konfrontiere ich überhaupt? Zunächst müssen wir klären, was zu konfrontieren ist und was eben nicht. Und da gibt es zwei unterschiedliche Dinge, die wir konfrontieren sollten. Zum einen sind es Beleidigungen uns gegenüber, die so gravierend sind und so nachhaltig, dass wir sie nicht übergehen oder vergeben und vergessen können. Darüber, wie gesagt, habe ich eine Predigt gegeben, die man auch gerne nochmal nachhören kann. Dabei geht es dann im Wesentlichen um das Drei-Stufen-Schema, das in Matthäus 18 und Vers 15 bis 17 beschrieben ist. Wir lesen das nochmal, Matthäus 18 und Verse 15 bis 17, wenn es darum geht, wenn jemand uns gegenüber uns beleidigt hat. Matthäus 18, Vers 15, wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so erstens gehe hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Zweitens dann, Vers 16, hört er aber nicht, so nimm noch einer oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruhe. Dann drittens, Vers 17, hört er aber diese nicht, so sage es der Gemeinde, also der Gemeindeleitung. Und viertens, nur dann hört er aber auf die Gemeinde nicht, so gelte er dir wie ein Heide oder Zöllner. Das Ziel ist also, der anderen Person klarzumachen, dass durch ihr Verhalten der Gemeindefriede gestört ist, weil die Beziehung zwischen den Geschwistern belastet wurde und dass dieses Verhalten bereut und geändert werden muss. Es geht nicht darum, den anderen bloßzustellen, ihn sein Gesicht verlieren zu lassen oder Rache zu üben, sondern, wie dieser Bibelvers auch sagt, es geht darum, den Bruder möglichst zu gewinnen. Zum anderen natürlich konfrontieren wir Sünde, die von der Bibel als solche definiert wird, auch wenn sie uns nicht persönlich betrifft. sofern sie dem anderen anscheinend nicht bewusst ist. Wir konfrontieren also nicht Glaubensschwäche oder Sünden, die dem anderen bewusst sind und an deren Überwindung er oder sie arbeitet, auch wenn das manchmal viele Jahre dauern kann. Warum ist das so? Es heißt zum einen, dass man den Schwachen im Glauben annehmen muss. Eine Glaubensschwäche, die zu einem belasteten Gewissen führt, wodurch der andere Dinge tut oder nicht tut, die nicht wirklich von Gottes Gesetz verlangt sind, wie zum Beispiel Essen von Götzenopfern oder das Essen in Restaurants am Sabbat, ist in Römer 14, Verse 1 bis 4 angesprochen. Das lesen wir Römer, Kapitel 14, wir lesen Verse 1 bis 4. In Römer 14, Vers 1 heißt es, des Schwachen im Glauben nehmt euch an, doch nicht um über Meinungen zu streiten. Einer glaubt, alles essen zu dürfen, wer aber schwach ist, isst Gemüse. Wer isst, verachtet den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richtet den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt mit dem Herrn, mit seinem Herrn. Er wird aber aufgerichtet werden, denn der Herr vermag ihn aufzurichten. In aller Regel also hat sich diese Person über das Thema ja Gedanken gemacht und ist deswegen zu einem belasteten Gewissen gekommen. Und Paulus zeigt hier, dass es einer empfundenen Geringschätzung gleichkommt, wenn wir dann den anderen dieses Thema immer wieder vorhalten und erklären, dass er oder sie eben ja nur schwach im Glauben ist. Es ist dann lediglich Aufgabe der Predigerschaft, in Schriften, in Predigten oder in persönlichen Gesprächen das Thema aus biblischer Sicht darzulegen. Natürlich auch ohne konfrontativ auf den Einzelfall einzugehen und besonders nicht vor anderen. Wenn es aber um offensichtliche Sünden geht, welche dem anderen bewusst sind und an der er oder sie arbeitet, um zu überwinden, wäre es auch eher kontraproduktiv, wenn wir die Person eventuell sogar regelmäßig und von mehreren Seiten immer wieder darauf ansprechen. Wir sind unseres Bruders Hüter, aber wir sind keine Sittenwächter. Wir alle sündigen immer wieder und sind uns dessen in der Regel auch bewusst. Oder wir werden es uns bewusst, wenn wir uns selbst prüfen. Es kann dann auch stetig sein, wenn von anderen immer wieder gesagt wird, dass man eben diese Sünde hat. Es kann einen entmutigen nach dem Motto, du hast es schon wieder gesündigt, du bist kein guter Christ. Und nach dem Motto auch, ich bin aber ein guter Christ. Es ist immer diese Einstellung der Hochmut gegenüber anderen. Ein anderes Beispiel ist, worum es in 1. Korinther 5 ging. Wir lesen 1. Korinther Kapitel 5, ab Vers 1. Hier geht es tatsächlich um offensichtliche, klare Sünden. 1. Korinther Kapitel 5 und Vers 1. Überhaupt hört man von Unzucht unter euch, und zwar von einer solchen Unzucht, die nicht einmal unter den Heiden vorkommt, dass nämlich einer seines Vaters Frau habe. Vers 2. Und ihr seid aufgebläht. Ihr hättet doch eher Leid tragen sollen, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte getan würde. Euer Rühmen ist nicht fein. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Vers 11. Nun aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemandem, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer ist oder Trunkenbold oder Räuber. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Und offensichtlich geht es dabei jeweils um eine häufig praktizierte Sünde, keine einzelnen Ausrutscher. Vers 12. Denn was soll ich die richten, die außerhalb der Gemeinde sind? Ihr richtet nicht einmal die, welche drinnen sind. Die aber draußen sind, wird Gott richten. Tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Also hier wurde offenkundige Sünde von der Gemeinde im Namen der Toleranz gutgeheißen. Das darf natürlich nicht sein. Was Paulus anspricht hier, ist aber auch eher und hauptsächlich ein Versagen der örtlichen Gemeindeleitung. Die, Vers 11, in Matthäus 18, Vers 17 ja beschreibt, der Gemeindeleitung auferlegt ist. Da diese Gemeindeleitung diese Person nicht aus der Mitte hinweggenommen hat, griff er als übergeordneter Pastor ein und hat diese Person ausgeschlossen. Offenbar war das Gewissen der gesamten Gemeinde inzwischen so vernarbt, dass sie die Sünde nicht mehr in ihrer zerstörerischen Wirkung gesehen haben. Das kann natürlich mit jeder Sünde passieren, dass man sich so daran gewöhnt und sie sich vielleicht nicht sogar auch noch schönredet. Vielleicht sagt man sich selbst, ich bin noch zu schwach, um das zu überwinden. Gott wird es schon verstehen. Oder du musst meine Situation verstehen, mir geht es gerade so schlecht, dass ich das einfach nicht tun kann. Dazu lesen wir in Sprüche 14, Vers 12. Sprüche Kapitel 14 und Vers 12. Sprüche 14, Vers 12, da ist der Weg, der einem Menschen gerade erscheint, aber sein Ende sind Wege des Todes. Manchmal legen wir uns so selbst eine so gute Begründung zurecht, warum wir nun gerade sündigen dürfen, dass uns unser Verhalten richtig oder zumindest gerechtfertigt erscheint. Aber das ist natürlich letztlich ein Fallstrick, der zum ewigen Tod führen kann. Deshalb haben wir durchaus in manchen Situationen die Verpflichtung, den Bruder oder die Schwester zu konfrontieren, aus Liebe und Fürsorge für ihr Heil, für ihr ewiges Leben. Wir könnten uns sogar mitschuldig machen, wenn wir nicht darauf hinweisen und somit auch keine Bruderliebe zeigen. Das lesen wir in Hesekiel, Kapitel 3, und Verse 18 bis 19. Lesen wir zusammen Hesekiel, Kapitel 3, und wir lesen ab Vers 18. Hesekiel 3, und Vers 18. Wenn ich zu dem Gesetzlosen spreche, du sollst gewisslich sterben, was ja die Bibel auch sagt, wer Sünde tut, der soll sterben, und du warnst ihn nicht und redest nicht, um den Gesetzlosen vor seinem gesetzlosen Weg zu warnen, um ihn am Leben zu erhalten, so wird er, der Gesetzlose, wegen seiner Ungerechtigkeit sterben, aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Vers 19, wenn du aber den Gesetzlosen warnst und er kehrt nicht um von seiner Gesetzlosigkeit, von seinem gesetzlosen Weg, so wird er wegen seiner Ungerechtigkeit sterben, aber du hast deine Seele gerettet. Die Bruderliebe zeigt sich also manchmal darin, dass wir einen anderen auf sein Fehlverhalten ansprechen. Sprüche 27, Vers 5 heißt dazu, Sprüche Kapitel 27 und Vers 5, besser offener Tadel als verhehlte oder verbergende, sündignorierende Liebe, wie es ja wohl in Korinth der Fall war. Und Paulus praktizierte das sogar selbst gegenüber Petrus, was wir in Galater 2 und Vers 11 bis 13 lesen. Gehen wir zu Kapitel 2 vom Galaterbrief, Galater Kapitel 2, und wir lesen Vers 11 bis 13. Galater 2 und Vers 11, als aber Kephas nach Antiochien kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, es war eine direkte Konfrontation, weil er dem Urteil verfallen war, das heißt, weil er sich schuldig gemacht hatte. Denn bevor etlich von Jakobus kamen, Jakobus war der Leiter der Jerusalemer Gemeinde, das waren also Judenchristen, die da kamen, hatte er sich mit denen aus den Nationen zusammengesessen und hat mit ihnen gegessen. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, da er sich von denen aus der Beschneidung fürchtete. Die Juden lehnten ja, wie wir wissen, jeden Kontakt zu Heiden ab, weil sie diese für unrein hielten. In Jerusalem war das wohl kein Thema, weil es in dieser Gemeinde offenbar keine Heidenchristen gab. Aber Vers 13, und mit ihm heuchelten auch die übrigen Juden, sodass dass selbst Barnabas durch ihre Heuchelei mit fortgerissen wurde. Das Fehlverhalten von Petrus hatte also sogar ein schlechtes Beispiel für andere gegeben und es musste konfrontiert werden. Um also festzustellen, ob Fehlverhalten konfrontiert werden muss, sollten wir die Lage im Einzelfall abwägen, und zwar mit Gebet und mit viel eigener Demut. Das heißt Selbstprüfung und Überlegung, wie wir den anderen am besten erreichen. Oft muss man die konfrontierende Sünde über einen längeren Zeitraum beobachtet haben. Denn jeder von uns kann mal einen Fehltritt haben und es ist dann wirklich ein einmaliger Ausrutscher, den man selbst erkennt und darauf achtet, dass er nicht wieder vorkommt. Wir wollen ja auch nicht, dass jeder unserer Schritte kontrolliert wird und sofort kommentiert wird. Ansonsten bauen wir auch eher untereinander emotionale Mauern auf und sind nicht mehr erreichbar. Dabei ist bei einer möglichen Konfrontation auch zu berücksichtigen, ob der oder die andere ein getauftes Mitglied ist, also ein echter Glaubensbruder oder eine Glaubensschwester, oder ob die Person vielleicht noch gar nicht lange in der Wahrheit ist. Den einen kann und muss man vielleicht klarer und schärfer konfrontieren als den anderen. Alles also immer mit Weisheit und Gebet für den Einzelfall. Auf der anderen Seite können manche klare Sünden auch schnell konfrontiert werden. Zum Beispiel, wenn wir im Gespräch erleben, dass unser Gegenüber anfängt, über andere zu lästern oder Tratsch zu verbreiten, dann können und sollten wir auch direkt konfrontieren und zum Ausdruck bringen, dass wir daran nicht beteiligt sein wollen. Und natürlich sind auch illegale Aktivitäten, auch wie offene verbale und physische Gewalt oder Sünden, die offen deklariert und propagiert werden, wie Ehebruch im Fall auch von Korinth, sofort zu konfrontieren. Hier natürlich auch mit der notwendigen Weisheit, Demut und Umsicht. Kommen wir also zu der zweiten Frage. Nachdem wir wissen, was zu konfrontieren ist, können wir uns überlegen, wozu konfrontiere ich? Und es ist auch wichtig, ein Ziel vor Augen zu haben. Aufgrund unserer menschlichen Wesensart sind wir leider nur allzu schnell bereit, aus falschen Motiven die Konfrontation zu suchen. In der Regel sind es eben oft verletzte Gefühle oder irgendeine Form von Überheblichkeit. Machen wir uns nichts vor. Natürlich würden wir alle erstmal behaupten, dass wir selbstverständlich nur deswegen die Konfrontation suchen, weil wir das Beste für den anderen wollen. Aber wir sind natürlich leider von Natur aus Meister der Selbsttäuschung. Tief im Inneren können Motive existieren wie: Jetzt zeige ich dir mal, wie sehr du mir wehgetan hast. Oder: Ich reibe dir deinen Fehler ins Gesicht. Oder: Ich richte über dich, weil ich diesen Fehler nicht habe, aber du schon. Oder: Wenn du dich weiter so verhältst, können wir keine Glaubensgeschwister sein. Wir vergessen dabei gerne, dass wir den anderen nicht ändern können. Das ist wie in einer Ehe. Jeder kann sich nur selbst ändern. Bedrängung zur Veränderung von außen würde eher einen besonders bekehrten Charakter erfordern, um diese Zurechtweisung anzunehmen. Was nicht unmöglich ist, aber eventuell ein Hindernis, wenn der oder die andere doch nicht so belehrbar ist, wie wir es von einem Christen erwarten. Wir kennen es ja auch an uns selbst, der Ton macht die Musik. Wenn jemand uns in einer aggressiven und vielleicht beleidigenden Weise uns beschuldigend konfrontiert, ruft das erstmal eine Abwehrreaktion hervor. Während wir in der Regel offener für Zurechtweisung sind, wenn diese in respektvoller Weise an uns herangebracht wird. Das ist einfach nur menschlich. Um also die eigene Motivation zu prüfen, müssen wir uns gegenüber genügend Zeit nehmen, bevor wir tatsächlich die Konfrontation suchen. Deshalb ist es auch immer empfehlenswert, eine Nacht darüber zu schlafen, bevor wir zum Beispiel eine übereilte emotionale E-Mail oder WhatsApp-Nachricht schreiben und schicken. Oder wenn wir einen persönlichen Streit beginnen wollen. Wenn wir also bei dem Wunsch, jemanden auf Fehler oder Sünde anzusprechen, bei uns selbst ehrlicherweise eine der oben genannten Ziele finden, Vergeltung, Überheblichkeit oder den Wunsch, eine Beziehung zu einem Glaubensbruder oder einer Glaubensschwester zu beenden, dann sollten wir es lieber sein lassen und erst an uns selbst arbeiten. Was sollte nun das Ziel einer Konfrontation sein? Was will ich erreichen oder was sollte ich erreichen wollen, wenn ich mein Gegenüber auf ein Fehlverhalten anspreche? Es geht im Wesentlichen darum, den Frieden in einer gestörten Beziehung wiederherzustellen. Der Beziehung zu der Person und möglicherweise der Beziehung beider zu Gott. Matthäus 18, Vers 15 nennt es den Bruder gewinnen. Lesen wir 1. Johannes Kapitel 4 und Vers 20 dazu. 1. Johannes Kapitel 4 und Vers 20. Dort heißt es: Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, und seinen Bruder doch hasst, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Gerade unter Glaubensgeschwistern ist Gott immer beteiligt, wenn es um Differenzen, um Konflikte oder Zwietracht geht. Denn wir müssen ja lernen, in Ewigkeit friedlich miteinander leben und wirken zu können. Gott kann nicht zulassen, dass seine letztlich geistgeborenen Kinder weiterhin etwas gegeneinander haben, sich vielleicht aus dem Weg gehen, weil sie sich nicht leiden können oder irgend sowas Ähnliches. Wir können später nicht so etwas sagen wie: Solange du in deiner Galaxie bleibst und wir nicht miteinander zu tun haben, dann bleibt alles friedlich. Das wird nicht funktionieren. Das bedeutet auch, dass wir empfundene Verletzungen nicht nur vergeben, sondern letztlich auch vergessen müssen. Es kann nicht sein, dass der Vergangene und eventuell sogar vergebende Verfehlungen, dass diese jahrelang immer wieder hochkommen und aufgetischt werden, wenn man den anderen wieder sieht. Es ist wie in einer Ehebeziehung. Es ist nicht hilfreich für das Lösen eines Konflikts, wenn jeder neue Konflikt immer wieder eine Erinnerung an alle vergangenen Verfehlungen mit sich bringt. Nach dem Motto: Du warst schon immer so, du warst noch nie so, irgendwelche Sachen. Der Wunsch, einen Konflikt zu lösen und seinen Bruder zu gewinnen, gibt ihm jedes Mal die Chance auf Umkehr. Wie Jesus sagte, nicht nur 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Das ist in Matthäus 18, Vers 22. Wobei natürlich auch diese Zahl kein Limit darstellt. Stellen wir uns nur vor, wir würden ein schwarzes Buch führen über alle Verfehlungen, die andere an uns begehen. Und kämen dann irgendwann an den Punkt zu sagen: Ha, jetzt habe ich dir 490 Mal vergeben, jetzt ist deine letzte Chance, dich zu ändern. Danach muss ich dir nicht mehr vergeben. Wir erinnern uns an Matthäus 6, Vers 15, wo wir lesen, Matthäus 6 und Vers 15: Wenn ihr aber den Menschen ihre Fehler nicht vergebt, es wird euch euer Vater eure Fehler auch nicht vergeben. Da ist kein Limit gesetzt. Und ich fürchte, die meisten von uns hätten bei Gott schon mehr Sünden als diese 490 im Register, wenn Gott diese immer zählen würde und sich so immer wieder daran erinnern würde. Nein, es geht beim Vergeben und Vergessen darum, auch den Gedanken an vergangene Verfehlungen von uns zu weisen. Wie es in 2. Korinther 10, Vers 5 heißt, dass wir jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Wenn solche Gedanken an vergangene Verfehlungen immer wieder hochkommen, müssen wir an unserer eigenen Einstellung arbeiten. Denn so etwas belastet und vergiftet auch Beziehungen und kann den Frieden unter Geschwistern stören. Es ist also sowohl klar, dass Konflikte gelöst werden müssen, dass man Beteiligte also konfrontieren muss, als auch, dass es dazu die richtige Motivation braucht. Und je nach Situation gibt es zwei Ansätze dafür. Wenn wir von dem Fehlverhalten betroffen sind, gilt Matthäus 18, Vers 15, wo wir gelesen haben, wenn dein Bruder an dir sündigt, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Eine Motivation der Vergeltung würde nicht dazu führen, den Bruder zu gewinnen. Es kommt also darauf an, wie wir die Konfrontation durchführen, was wir dann also später besprechen werden. Wenn wir nicht betroffen sind, aber uns Sorgen um den anderen machen, dann gilt Galater 6 und Vers 1. Das lesen wir jetzt, Galater Kapitel 6 und Vers 1. Wo es heißt, Galater Kapitel 6 und Vers 1, Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gebt dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Dabei ist also sehr wichtig, im Vorfeld eine ehrliche Selbstprüfung durchzuführen, ob wir nicht selbst von derselben Problematik betroffen sind oder betroffen werden könnten. Es ist so leicht, einen Fehler in anderen zu sehen. Aber wir haben einen blinden Fleck, der auch in der Soziologie bekannt ist, was unsere eigenen Schwächen betrifft. Und deshalb gibt es die klare Ermahnung in Matthäus 7, Vers 1 bis 5. Lesen wir das jetzt, Matthäus Kapitel 7, und wir lesen Verse 1 bis 5. Dort heißt es, Matthäus 7, Vers 1, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Mit welchem Maß ihr messt, wird euch gemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge, wirst nicht gewahr des Balkens in deinem Auge. Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge und dann siehe zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. In diesem Abschnitt sehen wir aber gleich mehrere Anweisungen. Erstens werden wir ermahnt, sehr vorsichtig zu sein, wenn wir meinen, über andere richten zu können. Meistens kennen wir nicht alle Umstände, um gerecht richten zu können. Und es ist immer wichtig, eher Barmherzigkeit walten zu lassen und Beleidigungen zu übersehen und zu übergehen, als jemanden deswegen zu be- und vielleicht auch zu verurteilen. Wir werden mit demselben Maß gerichtet, wie es auch an anderer Stelle heißt, dass unsere Sünden nicht vergeben werden, wenn wir anderen nicht vergeben. Das ist also sehr ernst, das betrifft auch uns selbst dann. Wenn wir sehr streng darin sind, andere zu beurteilen, wird Gott uns gegenüber auch so streng sein. Wenn wir eher Gnade vor Recht ergehen lassen, können wir auch auf Gnade hoffen. Die zweite Anweisung, die wir aber sehen, zweitens sollten wir dann direkt prüfen, ob wir nicht genauso handeln oder handeln würden, wenn wir in der Situation des anderen wären. Wenn wir zum Beispiel jemanden vorwerfen, selbstgerecht oder überheblich zu sein, könnten wir genau dieselben Eigenschaften an uns selbst zur Schau stellen, indem wir das dem anderen vorwerfen. Selbstprüfung und das Bewusstsein, dass wir nur an uns selbst arbeiten können und ein gutes Vorbild geben können, das dem anderen hilft, sich ein Beispiel daran zu nehmen, ist manchmal besser als der direkte Vorwurf eines Fehlverhaltens. Aber dann drittens haben wir, wie in Vers 5 gezeigt, die Aufforderung, nachdem wir die Sache gnädig und wohlwollend betrachten und nachdem wir geprüft haben, dass wir selbst ein besseres Beispiel geben, dass wir dann tatsächlich dem anderen helfen sollen, einen Splitter aus seinem Auge zu entfernen. Schließlich heißt es auch in Sprüchen, das heißt in Sprüche 27, Vers 17, Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mann den anderen. Das ist Sprüche 27, Vers 17. Die Gemeinschaft unter Geschwistern kann auch Reibereien hervorrufen, aus denen beide Seiten letztlich geschärft hervorgehen. Deshalb heißt es ja auch, dass der Weise Zurechtweisung annimmt und wir können also auch dankbar dafür sein. Die dritte Frage ist dann, wie konfrontiere ich? Wie kann ich jemanden konfrontieren? Man kann gar nicht genug betonen, wie wichtig es ist, sich selbst zu prüfen, bevor man daran geht, jemand anderen wegen dessen Fehlverhaltens zu konfrontieren. Dazu ist es unerlässlich, eben weil wir uns so leicht selbst täuschen, dass wir die Situation im Gebet vor Gott bringen Und wir wissen aus Jeremia 17, Verse 9 bis 10, wo es heißt, Jeremia 17, Vers 9, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Und Gott sagt, die Antwort in Vers 10, ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um an jeden zu vergelten nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Taten. Wir müssen also sicherstellen, dass wir uns nicht selbst etwas vormachen, sei es hinsichtlich unserer Motivation, den anderen zu konfrontieren, oder auch hinsichtlich der Einschätzung, was das Fehlverhalten des anderen betrifft. Deswegen lesen wir auch in Psalm 26, Verse 2 und 3, Psalm 26 und Vers 2, wo es heißt, in dieser Selbstprüfungsphase, prüfe mich, Herr, und erprobe mich, läutere meine Nieren und mein Herz. Denn deine Gnade war mir vor Augen und ich wandelte in deiner Wahrheit. Ebenso auch Psalm 139, Verse 23 und 24. Psalm 139, und dort heißt es in Vers 23, Psalm 139, Vers 23, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösen Wege bin, und leite mich auf ewigem ewigen Wege. Das heißt also, hilf mir also, die Selbsttäuschung zu erkennen. Das heißt, wir bitten Gott nicht nur, uns zu prüfen, sondern auch uns zu reinigen, bevor wir versuchen, andere zu reinigen. Das erfordert grundsätzlich Demut und eine eigene Lernbereitschaft, die uns auch zugute kommt, wenn wir den anderen konfrontieren und dann mit deren Kritik an uns konfrontiert werden, was nicht selten vorkommt. In einer Konfliktsituation gibt es nur selten eine Person, die völlig daneben liegt und eine Person, die alles richtig macht. Und sich dessen bewusst zu sein und dann offen zu sein, was wir in Zukunft tun können, um den Konflikt zu bereinigen und wieder aufkommen zu lassen, ist ein hilfreicher Ansatz dafür, wie wir andere konfrontieren können. Also heißt es in Römer 12 und Vers 3 auch, Römer Kapitel 12 und Vers 3, hier heißt es, Römer 12 und Vers 3, ich sage Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, einem jeden unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Hier heißt es also, dass Gott mit jedem individuell arbeitet, um den Glauben zu stärken, sodass wir, wenn wir in einer Angelegenheit mehr Glauben haben, um auf Gott zu vertrauen, trotzdem nicht überheblich werden dürfen gegenüber anderen, die vielleicht noch nicht so sehr im Glauben gewachsen sind. Wie gesagt, die Zurechtweisung darf nie von einer Position ausgehen, dass wir dem anderen zeigen wollen, wie viel Glauben wir in seiner oder ihrer Situation haben und dass wir sicherlich besser handeln würden. Dies ist Teil der Vorbereitung, bevor wir überhaupt daran denken, den anderen zu konfrontieren. Wenn wir dann immer noch die andere Person zurechtweisen wollen, dann besteht die weitere Vorbereitung darin, Gott mit Gebet zu bitten und auch im Gebet darüber zu meditieren, wie wir die andere Person am besten erreichen können. Grundlage dabei ist, dass wir eben nicht auf ein Höchstmaß an Bekehrung bei anderen rechnen, dass wir das voraussetzen. Auch wenn es in Sprüche 9 und Vers 8 heißt, bestrafe den Spötter nicht, er hasst dich, bestrafe den Weisen, er wird dich lieben. Klar können wir denken, der andere muss meine Zurechtweisung annehmen, egal wie ich sie rüberbringe, und wenn er es nicht tut, ist er nicht bekehrt und nicht länger mein Bruder. Das können wir sagen, aber es heißt in Sprüche 29, Vers 1, ein Mann, der allen Warnungen trotzt, geht plötzlich unheilbar zugrunde. Wenn wir also anhand der Art, wie wir zurechtweisen, einen Unterschied machen können, dem anderen helfen können, Zurechtweisung anzunehmen, anstatt trotzig zu reagieren, kann das einen Unterschied machen, damit der andere nicht zugrunde geht. Das allein sollte schon Motivation genug sein, dass wir uns genau überlegen, wie wir die andere Person am besten erreichen. Bei den Indianern gab es den Spruch, dass man nicht über einen Menschen urteilen soll, wenn man nicht davor eine Meile in seinen Mokassins gegangen ist. Es ist also hilfreich, sich in die Situation des anderen hineinzuversetzen. Das allein bedarf schon einiger Zeit und eines echten Interesses am anderen. Weiß ich, welche Lebensumstände die andere Person im Moment hat? Welche Prüfungen sie durchmacht? Wie es ihr geht? Und habe ich auch mit der Person darüber gesprochen und sie gefragt? Oder stelle ich nur Vermutungen an? Natürlich suchen wir dabei keine Rechtfertigung für sündhaftes Verhalten. Genauso wenig wie wir, wenn wir sündigen, uns rechtfertigen können, dass unsere momentanen Umstände es nicht zulassen, dass wir Gottes Gesetz befolgen. Und dass Gott das schon verstehen würde. Genauso wenig versuchen wir auch beim Hineinversetzen in den anderen Gründe zu suchen, warum es gerade okay ist, dass dieses oder jenes Gesetz Gottes gebrochen wird. Darum geht es nicht. Das Hineinversetzen in den anderen dient dazu, dass wir die richtigen Worte finden, um keine zusätzliche Bedrängnis für den anderen zu erzeugen. Wir wollen ja keine trotzige Abwehr oder gar Gegenvorwürfe hervorrufen, sondern wir wollen der anderen Person zeigen, dass wir wirklich an ihrem Wohlergehen und am Fortführen, vielleicht sogar an einer Vertiefung unserer Beziehung interessiert sind. Im Spokesman-Club der Kirche, wie auch in den Rhetorikkursen der Welt, lernt man, dass es hilfreich ist, wenn man jemanden überzeugen will, dass die Kritik wie ein Sandwich verpackt ist. Man sagt etwas Lobenswertes, äußert dann die Kritik wie einen Belag darauf, in einem konstruktiven Vorschlag zur Verbesserung und schließt das Ganze ab mit einem weiteren Lob. Wie schön verpackt in einem Sandwich. Unsere Vorbereitung in eine Konfrontation muss also dazu auch beinhalten, dass wir uns eventuell auch im Gebet vor Gott Gedanken gemacht haben, was wir an der anderen Person wertschätzen. Und wir müssen, wie es ja dann der Fall ist, mindestens 2 Punkte finden, bevor wir für die Konfrontation bereit sind. Wir sehen also langsam, dass es gar nicht so leicht ist, eine Konfrontation im christlichen Sinne durchzuführen. Es ist wichtig, dass wir unsere Worte weise und mit Bedacht wählen. Manchmal braucht das einige Tage, manchmal auch Wochen oder Monate. Es ist nicht schnell mit einer E-Mail oder WhatsApp-Nachricht getan oder mit einem übereilten Raushauen von seinen Gedanken oder verletzten Gefühlen. Denken wir wirklich über das nach, was wir sagen wollen. Noch einmal, es geht nicht darum, Sünde gut zu heißen. Es geht auch nicht darum, dass wir unsere verletzten Gefühle ignorieren müssen und jede Beleidigung herunterschlucken müssen. Was uns verletzt hat und was wir nicht ignorieren können, wie ich in der vorigen Predigt ja gesagt habe, muss angesprochen werden, damit die Beziehung nicht getrübt wird. Andererseits, allerdings, sind verletzte Gefühle oft mit verletztem Stolz verbunden, beinhalten also oftmals auch einen gewissen Egoismus. Der Apostel Paulus ermahnt die Geschwister in Korinth, wie wir in 1. Korinther 6 und Vers 7 und 8 lesen. Lesen wir das 1. Korinther Kapitel 6, Verse 7 bis 8, wo es heißt, es ist überhaupt schon schlimm genug für euch, dass ihr Prozesse miteinander führt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Sondern ihr übt Unrecht und Übervorteilung, und zwar an Brüdern. Nun führen wir hoffentlich keine Gerichtsprozesse gegen Geschwister, aber das Prinzip ist wichtig, das Paulus hier angesprochen hat. Warum lassen wir es nicht einfach auch mal Unrecht tun von Geschwistern? Ist es so schwierig? Was hat Jesus erlitten? War es kein Unrecht? Hätte er nicht Legionen von Engeln für sich kämpfen lassen können? Nein, er hat Unrecht erduldet, weil er seine Augen auf das Ziel gerichtet hatte. Er wusste, dass die Menschen in dem Moment nicht besser wussten, was sie taten. Und er hat es ertragen, ohne beleidigt zu sein. Im Gegenteil, er betete, dass der Vater ihnen vergeben möge. Wie es in Lukas 23, Vers 34 heißt. Jesus sprach zu ihnen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und auch Stephanus betete in Apostelgeschichte 7, Vers 60 so. Apostelgeschichte 7 und Vers 60, Stephanus kniete nieder und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Ja, manchmal ist es eine klare Sünde, was andere uns antun. Und ja, manchmal tut es sehr weh. Aber was ist denn mit unserer eigenen Bekehrung? Haben wir nicht versprochen, was es in Galater 2, Vers 20 heißt, wo wir lesen, Galater 2, Vers 20, ich lebe aber doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt lebe im Fleisch, was also noch übrig ist von meinem Leben, nach dem symbolischen Tod meines alten Ichs in der Taufe, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dargegeben hat. Also im Glauben, dass Gott uns wie Jesus durch unsere Bedrängnisse und Angriffe führt und trägt. Vielleicht hilft es, dass wir uns im Moment von verletzten Gefühlen selbst nicht ganz so wichtig nehmen. Verletzte Gefühle sind nämlich kein guter Ratgeber und keine gute Basis für eine Konfrontation. Zuallererst sollten wir also unsere verletzten Gefühle verarbeiten, der anderen Person wirklich innerlich vergeben, bevor wir überhaupt prüfen können, inwieweit tatsächlich Sünde bei der anderen Person involviert war, die wir nun zurechtweisen können. Und wenn wir dann soweit sind, können wir uns überlegen, wie wir die andere Person am besten erreichen, um ein Umdenken, vielleicht sogar eine Umkehr zu bewirken oder zumindest zu fördern. Auch wenn es bei manchen nicht sofort sichtbar sein wird, wir also nicht ein Erfolgserlebnis bekommen. Kolosser 4 und Vers 6 gibt zunächst diesen Rat. Kolosser Kapitel 4 und Vers 6 lesen wir. Kolosser 4 und Vers 6, eure Rede sei allezeit lieblich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeglichen antworten sollt. Sind unsere vorbereiteten Worte und Argumente liebevoll, also fürsorglich gemeint, und sind sie mit Salz gewürzt. Ich finde das ein sehr schönes Sinnbild. Die geistliche Speise, die wir dem anderen auftischen wollen, muss eine gewisse Würze haben, damit sie ihren Zweck erreicht. Ist sie aber zu scharf, spuckt der andere sie aus und wir haben nichts Gutes bewirkt. Im schlimmsten Fall sogar den Konflikt verschärft. Überlegen wir uns also genau, mit welchen Worten wir einen jeglichen antworten sollen. Hier sind drei Punkte, die wir berücksichtigen können, nennen wir sie die drei Ws. Erstens die Worte, Worte der Wahrheit. Es sollen Worte der Wahrheit sein. Wir dürfen die Wahrheit nicht um der Toleranz willen kompromittieren. Was wirklich Sünde ist, kann nicht beschönigt werden. In Jakobus 5, Vers 19 bis 20 heißt es, Jakobus 5, Vers 19, Jakobus 5 und Vers 19, liebe Brüder, so jemand unter euch irren würde, also abirren, von der Wahrheit, und jemand bekehrte ihn, der soll wissen, dass wer den Sünder bekehrt hat von dem Irrtum seines Weges, der hat einer Seele vom Tod geholfen und wird bedecken die Menge der Sünden. Wenn derjenige, der gesündigt hat, sich bekehrt, also bereut, dann bedeckt Gott diese Sünden. Das ist das Ziel, das wir uns selbst haben, und das ist auch das Ziel, das wir für andere haben sollen. Es geht nicht um Genugtuung, es geht nicht um Rache, es geht nicht darum, dem anderen es heimzuzahlen, es geht auch nicht darum, dass der andere vor uns zu Kreuze kriechen muss. Kurzum, es geht nicht um uns, sondern die Wahrheit festhalten in Liebe, wie es in Epheser 4 und Vers 15 in der Elberfelder Bibel heißt. Die Wahrheit festhaltend in Liebe. In Vers 16 heißt es weiter, Epheser 4 und Vers 16, von welchem aus der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes vollbringt, zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Das ist sehr wichtig. Gott fügt uns zu einem Leib zusammen. Wer sind wir, dass wir entscheiden könnten, einem anderen Glied deswegen im Leib keine Handreichung zu tun? Wer sind wir, dass wir uns von einer anderen Person distanzieren könnten, wenn wir irgendeinen Groll hegen, wo wir doch als ein Leib zusammenwirken sollen, jetzt und in Ewigkeit? Gott kennt das Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, wie es heißt. Und trotzdem hat er jede von uns berufen. Und trotzdem hat er auch die andere Person berufen. Wir alle benötigen Gottes Gnade. Und wäre Gott so ungeduldig mit uns, wie wir manchmal mit anderen, wären wir alle bereits ein Häuflein Asche. Da heißt der zweite W wichtig. Reden wir Worte des Wohlwollens. Worte des Wohlwollens. Epheser 4, Vers 31 und 32 sagt dazu, weiter unten in Vers 31, Epheser 4, Vers 31, alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei fern von euch samt aller Bosheit. Vers 32, seid aber gegeneinander freundlich, barmherzig, vergebt einander, gleich wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Wir wollen den Bruder oder die Schwester ja gewinnen, wie es Matthäus 18, Vers 15 als Ziel formuliert. Und Petrus betonte in 1. Petrus 4, Vers 8, wo wir lesen, 1. Petrus 4, Vers 8, vor allem habt gegeneinander nachhaltige Liebe, denn die Liebe deckt eine Menge von Sünden. Nächstenliebe, ja sogar Bruderliebe, ist die Motivation unserer Konfrontation. Und das Ziel ist das Zudecken von Sünden. Was bedeutet das? Die Sünden werden durch mich vergeben, aber sie werden auch im anderen zugedeckt. Sie werden verschüttet, sodass sie nicht mehr in Erscheinung treten, möglichst nicht wieder geschehen sollen. Die Definition göttlicher Liebe in 1. Korinther 13 ist hier auch sehr hilfreich. Wir lesen in 1. Korinther 13, dem Liebeskapitel, in Vers 5, die Liebe sucht nicht das ihre. Wir suchen nämlich das Wohl des anderen. Sie lässt sich nicht erbittern. Unsere Worte sind also nicht von Wut und Verbitterung geprägt. Sie rechnet das Böse nicht zu. Wir sind unsererseits bereit zu vergeben und zu vergessen, Fehlverhalten nicht immer wieder aufzutischen. Vers 6, sie erfreut sich auch nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Wir sprechen offen und sachlich an, was Unrecht ist. Vers 7, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und sie duldet alles. Wir sind also bereit, geduldig zu warten, dass sie an der Person Änderungen vornimmt. Wir rasten nicht gleich aus, wenn es wieder passiert. Ich glaube, es wird immer klarer, dass es gar nicht so einfach ist, eine konfrontierende Zurechtweisung in Gottes Sinne durchzuführen. Zumal, wenn das dritte Weh hinzukommt, drittens nämlich Worte der Weisheit. Worte der Weisheit. Wie bereits angesprochen, ist es hilfreich, eine Kritik wie in einem Sandwich zu verpacken, zwischen positivem Feedback. Das gibt dem anderen den Eindruck, dass man ihn oder sie wertschätzt und dass nicht alles schlecht an der Person ist, dass man das auch erkennt und anerkennt. Und dann fällt es auch viel leichter, eine Kritik anzunehmen, zumal wenn diese dann auch positiv, konstruktiv formuliert wird. Vorwürfe, Schuldzuweisungen und Verallgemeinerungen sind kontraproduktiv und lassen dann Konflikte eskalieren. Der österreichische Ökonom und Organisationsberater Friedrich Lasel entwickelte 1980 ein Phasenmodell der Eskalation für Organisationen, in dem er zeigt, dass es dadurch zur Verhärtung beider Seiten kommt, durch diese Schuldzuweisung, die Verallgemeinerung, mit der Folge von emotionalen Debatten, schließlich Gesichtsverlust und schließlich Zersplitterung und dann letztlich zum gemeinsamen Untergang. Es ist sehr interessant, dass aus einer gewünschten Win-Win-Situation also schnell eine Win-Lose-Situation werden kann. Nach dem Motto, ich will gewinnen, also muss der andere verlieren. Letztlich aber verliert die gemeinsame Sache. Eine Organisation, eine Firma oder ein Team kann nicht mehr zusammenarbeiten und es zerfällt. Also haben beide verloren. Und da es bei uns um ein ewiges, friedliches Zusammenleben geht, können die Konsequenzen für beide Seiten gravierend sein. Besser sind also, wie aus auch jeder Psychologe und Konfliktberater bestätigen würde, Ich-Botschaften, wie zum Beispiel, ich habe das als respektlos und kränkend empfunden, statt du hast mich beleidigt. Das gibt dem anderen gegenüber Raum, sich zu erklären, weil in der Regel keine verletzende Absicht vorhanden war. Vielleicht nicht mal das Bewusstsein, dass das eigene Verhalten von anderen so empfunden werden konnte. Und Friedrich Glasel gibt dann positive weitere Schritte an, was nach dieser Selbsterklärungsphase erfolgen kann und sollte, nachdem also beide Seiten ihren Standpunkt erklärt haben. Die eine Seite, warum sie sich verletzt fühlt, und die andere Seite, warum es nicht so gemeint war. Es folgt dann die Dialogphase. Im Dialog soll das gegenseitige Verständnis erreicht werden. Nach dem Motto, jetzt verstehe ich, warum du so reagiert hast. Es ist eine Phase des Sich-Aussprechens. Aber es ist wichtig, dabei zu vermeiden, dass wir die Sichtweise des anderen wiederum kritisieren, wie etwa, das siehst du falsch. Jakobus gibt uns für diese Phase einen wichtigen Rat in Jakobus 1, Vers 19 bis 20. Also lesen wir Jakobus 1, Vers 19 bis 20, wo es heißt, Jakobus 1, Vers 19, darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam aber zum Reden, langsam zum Zorn. Denn des Menschen Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Zuhören und zu verstehen versuchen ist für beide Seiten hilfreich. Und in der letzten, der Lösungsphase, wird dann eine Lösung von beiden Seiten angestrebt. Wichtig dabei ist auch, die Vision der gemeinsamen Mission vor Augen zu halten. Wir sind gemeinsam Teil des Leibes Christi. Wir sind berufen, ein Werk zu tun und unsere Aufgaben im Reich Gottes wahrzunehmen, auf die wir uns jetzt vorbereiten. Wie wichtig ist unser jetziger Konflikt im Vergleich zu dieser Perspektive? Es gab in der Vergangenheit in den USA tatsächlich ernsthafte Streitereien in der Gemeinde, wer in der Versammlung den Kaffee bringen darf oder wer Gesangbücher verteilen darf. Frage, wie wichtig ist unser Konflikt im Vergleich zu der ewigen Perspektive? Am besten würden sich beide Seiten selbst überlegen, was sie in Zukunft tun können, um den Konflikt zu beenden. Eine Person kann ihr Verhalten ändern, muss es auch, wenn es um Sünde geht oder wenn das Verhalten Anstoß erregt. Aber die andere Person kann sich auch vornehmen, weniger dünnhäutig zu werden, vielleicht geduldiger zu werden. Diese Vorschläge werden anschließend danach bewertet, so Glasel, ob sie machbar sind und für alle Beteiligten akzeptabel. In der letzten, der Abschlussphase, werden, entsprechend Glasel, alle gemeinsamen akzeptierten Lösungsvorschläge wiederholt und von beiden Seiten geprüft und beschlossen. Der Konflikt wird abschließend beigelegt und idealerweise können sich beide auf Augenhöhe die Hand reichen. Es geht darum, seinen Bruder zu gewinnen. Wenn Menschen in weltlichen Organisationen das schaffen können, sollten wir es mit Hilfe von Gottes Geist umso mehr schaffen. Und ein besonders hilfreicher Punkt ist auch immer, wenn wir im Laufe der Konfrontation immer wieder Punkte einstreuen können, was wir an der anderen Person besonders wertschätzen, wo wir vielleicht sogar dankbar sein können. In Sprüche 15, 1 erfahren wir ja, Sprüche Kapitel 15, Vers 1, eine sanfte Antwort dämpft den Grimm. Ein verletzendes Wort reizt zum Zorn. Was sind Worte, die am meisten besänftigen? Bitte, danke und es tut mir leid. Und wir können auch Gott gegenüber dankbar sein, wenn wir die Gelegenheit haben, einen Bruder oder eine Schwester von ihrem Irrweg zurückzubringen, ist das eine große Verantwortung, die Gott uns anvertraut. Es ist also auch eine Prüfung für uns, wie wir damit umgehen, ob wir auf die Zerstörung einer Beziehung oder auf die Wiederherstellung des Friedens bedacht sind. Erinnern wir uns ständig daran, dass es nicht um uns, sondern um Gott geht. Er ist unser aller Vater und er will, dass seine Kinder friedlich miteinander leben können. Nachdem dies soweit besprochen ist, möchte ich auch auf die Frage eingehen, die die vorangegangene Predigt vertieft hat. Aber diesmal eben nicht im Hinblick auf eine Beleidigung von anderen, die an sich ein Fehlverhalten des anderen uns gegenüber war, sondern hier in Bezug auf möglicherweise berechtigte Kritik. Wie reagiere ich auf Konfrontation, wenn sie möglicherweise berechtigt ist? Wie gehe ich damit um, wenn ich in Betracht ziehen muss, dass die Person, die mich gerade konfrontiert, eventuell Recht haben könnte, dass es bei mir irgendein Fehlverhalten geben könnte? Herr Mertes hat mal zum Ausdruck gebracht, dass der Grad der Bekehrung einer Person sich darin zeigt, wie sie mit Kritik und Zurechtweisung umgeht. Und er erwähnte, dass dies nicht so sehr davon abhängt, wie das Kritisieren erfolgt. Es mag emotional sein, es mag beleidigend gewesen sein, es mag teilweise unsachlich vorgetragen sein. Aber, so sagt er, wenn wir Kritik empfangen, sollten wir uns immer zuerst die Frage stellen, ob auch nur ein Fünkchen Wahrheit darin stecken könnte. Das heißt, sind wir belehrbar, auch wenn die Belehrung nicht perfekt erfolgt? Wir können nicht sagen, die Art und Weise der Zurechtweisung war nicht in Ordnung, also darf ich mich beleidigt fühlen und brauche nicht darauf zu reagieren. Und wir können auch nicht, wenn wir konfrontiert werden, einfach sagen, ich gehe meinen Weg mit Gott und wie ich es für richtig halte und mir ist egal, wie du über mich denkst. Denn wir haben eine Verantwortung auch gegenüber den Geschwistern, die an uns Anstoß nehmen. Lesen wir dazu Matthäus Kapitel 5, Vers 23 und 24. Schlagen wir es auch bitte, Matthäus Kapitel 5, und wir lesen Vers 23 und 24. Ein ganz anderer Aspekt dazu, Matthäus 5, Vers 23, wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und da selbst eingedenk wirst, dass dein Bruder etwas gegen dich habe, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und gehe zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und alsdann komm und opfere deine Gabe. Spätestens als am nächsten heiligen Tag fällt es auf uns zurück, wenn wir einen Konflikt bislang ignoriert haben. Wir können auch nicht einfach sagen, ich gehe meinen Weg, wenn du ein Problem damit hast, ist das dein Problem, nicht meins. Wir können nicht gleichgültig und gleichgültig dem gegenüber sein, wie Glaubensgeschwister von uns denken, sondern wir sollen ja den Frieden suchen, soweit es in unserer Macht steht. Hebräer 12 und Vers 14 ermahnt uns dazu. Hebräer 12 und Vers 14, jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Dem Frieden nachjagen ist keineswegs also passiv. Es geht nicht nur darum, nur Unrecht zu ertragen, sondern es geht auch darum, Frieden zu stiften, zu suchen, Konflikte beizulegen, daran zu arbeiten, bis die Beziehung wiederhergestellt ist. Und gleichzeitig sollten wir auch der Heiligung nachjagen, also daran arbeiten, dass wir geheiligt sind und auch so handeln. Wir sind zu einem Zweck geheiligt, also abgesondert, der wichtiger ist als verletzte Gefühle, aber auch zu wichtig, Gefühle anderer zu verletzen. Grundlage ist auch hier Jakobus 1, Vers 19 bis 20. Erinnern wir uns, darum, meine lieben Brüder, seid jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn des Menschen Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Wie sieht also unsere erste Reaktion aus, wenn wir konfrontiert werden? Fleischlich gesinnt reagieren wir mit Selbstverteidigung, mit einem Ja-Aber, mit einer Blockade oder einem Widerspruch, irgendwie einem Gegenangriff. Wir sind viel zu schnell dabei, wenn wir menschlich handeln, schnell zu reden und schnell zum Zorn, weil eine Konfrontation sich gegen unseren eigenen Stolz wendet. Das bedeutet, als Konfrontierter müssen wir uns dieselben Fragen stellen wie der Konfrontierende. Was wird konfrontiert? Die erste Frage. Was ist die sachliche Kritik? Beziehungsweise welche sachliche Kritik kann ich aus der vielleicht nicht so sachlich vorgetragenen Kritik heraushören? Geht es um ein Verhalten, das eventuell eine Sünde in mir ist, die mir gar nicht bewusst ist? Wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass wir von Natur aus Meister der Selbsttäuschung sind und immer meinen, das Richtige zu tun. Sonst würden wir etwas anderes tun. Dass wir einen blinden Fleck haben, was Teile unseres eigenen Verhaltens betrifft. Dann sollten wir uns die zweite Frage stellen, wozu dient die Konfrontation? Wenn wir uns dessen bewusst werden, dass Konfrontation immer eine Sache der Wiederherstellung der Beziehung zu Gott und unserem Nächsten ist, werden wir uns freuen, wenn ein Bruder oder eine Schwester auf uns zukommt, um eine Beobachtung anzusprechen. Es ist ein großer Akt der Liebe, Sünde anzusprechen. Wir alle wissen, wie schwer es ist, Sünde zu konfrontieren. Und wenn die Person dann auch noch umsichtig und bedacht und wohlwollend konfrontiert, zeugt das von echter Fürsorge und brüderlicher Liebe uns gegenüber. Ihr Ziel ist dann wirklich die Wiederherstellung, nicht das Fertigmachen oder Zerstören einer Beziehung. Und dafür können wir natürlich sehr dankbar sein und sollten umso offener zuhören. Und somit beantworten wir auch die letzte Frage, wie reagiere ich auf diese Konfrontation? Nämlich eben nicht mit Selbstverteidigung, mit Zorn oder Wut oder schnellen Widerworten. Wie sollten wir reagieren? Oft trifft uns ja die Konfrontation und die Situation darin unvorbereitet. Dann ist es am hilfreichsten, sich eine Zeit zum Nachdenken zu erbeten, bevor man die Angelegenheit weiter diskutiert. Vielleicht noch mit einem Dank, dass das Thema angesprochen wurde. Und im Stillen für uns selbst, auch mit Gebet, können wir dann über folgende Dinge nachsinnen. Erstens, wir sollten nicht leichtfertig damit umgehen, wenn wir auf eine mögliche Sünde hin konfrontiert werden. Machen wir es wie die Berührer. Sie haben alles, was gesagt wurde, anhand der Schrift geprüft. Das ist Apostelgeschichte 17, Vers 11. Prüfen wir also die Konfrontation anhand der Bibel. Könnte Sünde involviert sein? Beten wir zu Gott um Einsicht. Psalm 139, Vers 23 haben wir gelesen. Psalm 139, Vers 23. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösen Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Und drittens, wenn es sich um Sünde handelt, dann müssen wir bereuen. Wir müssen umkehren, das Verhalten beenden und verändern. Danken wir Gott dann für die Geschwister, die uns diese Übertretung bewusst gemacht haben. Und viertens, wenn es keine Sünde ist, also wirklich keine Sünde, dann seien wir trotzdem dankbar für die Geschwister, die uns gesagt haben, dass sie an uns Anstoß genommen haben. Seien wir nicht überheblich, weil wir meinen, es besser zu wissen. Beten wir dann um eine konstruktive Einstellung unsererseits mit dem Ziel, sich für den Anstoß, der ja nicht gewollt war, zu entschuldigen und dass wir sanftmütige Worte finden, um die Beziehung wiederherzustellen und den Anstoß künftig möglichst zu vermeiden, auch wenn keine Sünde involviert war. Und in der Aussprache der eigentlichen Konfrontation gilt für uns natürlich, wie für den Konfrontierten, auch für den Konfrontierenden, umso mehr schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn zu sein. Wer verletzte Gefühle hat, muss sich aussprechen können, ohne diskreditiert zu werden. Mit verletzten Gefühlen ist es genauso wie in Schmerzen, sie sind immer subjektiv. Keiner kann zu einem anderen sagen, das kann doch gar nicht wehgetan haben. Und ebenso wenig können wir nicht sagen, deine Gefühle sollten gar nicht verletzt sein, nach dem Motto, das ist nur dein Problem. Das macht ja wieder das Opfer zum Täter. Seien wir also schnell bereit, zur Vergebung zu suchen und sie auch anzunehmen. So erinnern wir uns daran, dass wir in jeder Hinsicht und in jeder unserer Beziehung Friedensstifter sein müssen. Matthäus 5, Vers 19 sagt ja, Matthäus 5 und Vers 9, das heißt es, glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Das gilt für unsere Beziehungen in der Familie, am Arbeitsplatz, im Freundeskreis und ganz besonders in der Gemeinde Gottes. Die Wiederherstellung der Beziehung ist bei jedem Konflikt eine gemeinsame Aufgabe. Es bedarf beider Seiten, um den Gemeindefrieden wiederherzustellen. Wir können es uns nicht leisten, ungeklärte Konflikte mit in Gottesreich zu nehmen. Und Gott wird es auch nicht zulassen. Arbeiten wir also an uns selbst, wie wir mit verletzten Gefühlen und mit Sünden anderer umgehen, dann haben wir auch Acht auf uns selbst, wie es in 1. Korinther 10, Vers 12 heißt. 1. Korinther 10 und Vers 12. Darum, wer sich dünkt, er stehe, der sehe wohl zu, dass er nicht falle.